Na, ist er?
Na, Heise.
Da sind wir wieder. Wir mussten wieder ran. Das Investigativteam von Stern und RTL. Ich bin Manka Heise und mir gegenüber sitzt Christian Esser. Esser?
Ja.
Wir haben wieder was mitbekommen, das wir uns genauer anschauen müssen.
Ja, wir sind wieder undercover gewesen. Wir hatten so viele Hinweise auf Missstände. Und darüber erzählen wir in diesem Podcast.
Also Esser, nicht wir beide haben undercover recherchiert, sondern drei junge Kolleginnen aus unserem Team. Lisa, Anna und Mona. Die lernt ihr später noch besser kennen. Die drei sind in eine große und sehr berühmte Berliner Institution gegangen. Es geht in diesem Podcast um schlimme Schicksale, um Angestellte, die Tag und Nacht ihr Bestes geben, die völlig erschöpft, am Ende sind, denen keiner zuzuhören scheint, egal wie laut sie schreien.
Es geht um die Ausbeutung von Studierenden und Pflegekräften, die sich oft fragen, ob dieser Beruf das Richtige für sie ist. Es geht um die Lebensqualität von vielen, vielen Menschen.
Und es geht um das Missmanagement eines riesigen Betriebs, eines Systems, das unter diesen Umständen seine Patienten teilweise nicht richtig versorgt.
Also jetzt mach's mal nicht so spannend, Heise. Wo haben wir recherchiert?
Im berühmtesten Krankenhaus Deutschlands, in der Berliner Charité.
Ihr hört Inside Charité.
Das ist echt ein Laden. Und leider ist es meiner. So ein Scheiß.
Bitte lasst mich doch. Ich kann nicht mehr.
Hier? Da sind ja gar keine Fäden drin, oder?
Nicht mit uns! Nicht mit uns! Und wir wissen alle, das machen wir nicht zum Spaß, sondern für unsere Patientin!
Stell dir mal vor, stirbt die Frau gerade?
Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass sie mit solchen Bildern hier anrücken und behaupten, die seien in der Charité aufgenommen. Das macht mich sprachlos, ja. Hier geht's um alles. Hier geht's um Leben und Tod.
Ja, warum nenne ich dich eigentlich Heise? Wahrscheinlich, weil du schon seit 15 Jahren Esser zu mir sagst. Zumindest sind wir seit mehr als 15 Jahren ein Journalistenteam. Wir haben schon viel zusammen recherchiert, zum Beispiel in Gefängnissen oder auch viel zu Elon Musk und Tesla. Ich sag mal, du bist die Journalistin mit dem ausgeprägtesten Gerechtigkeitssinn, die ich kenne. Mit dir kann ich die Geschichten machen, an die sich sonst nur wenige herantrauen.
Und du bleibst, egal in welcher stressigen Situation wir auch sind, immer gelassen und bist der Kapitän an Deck. Und außerdem merkst du, wenn ich unterzuckert bin. Und du hast immer eine Tafel Schokolade in der Schublade. Und wir beide können richtig hartnäckig nerven, wenn wir das Gefühl haben, da stimmt was nicht. Esser, wir sind also eine ganz klassische
Arbeitsehe.
Diese Recherche in der Berliner Charité haben wir nicht alleine gestemmt. Marc Neller und Charlotte Wirth waren dabei und die drei Undercover-Reporterinnen Lisa Planck, Anna Schwarzer und Mona Rademacher.
Rund ein Dreivierteljahr hat unser Journalistenteam von Stern und RTL recherchiert. Uns wurden interne Dokumente zugespielt. Wir haben mit Ärzten, Insidern, ehemaligen Patienten und Angehörigen gesprochen. Was ist los in der Berliner Charité? Wir haben die Charité natürlich zu den Dingen befragt, sie konfrontiert. Auszüge aus den Antworten und Stellungnahmen lesen wir hier vor.
Zuerst hat sich unsere Reporterin Lisa als Praktikantin an der Berliner Charité beworben. Lisa ist eine tolle, junge Kollegin. Sie hat schon zur AfD und zur Identitären Bewegung recherchiert. Und im Frühjahr hat sie dann eine Zusage für ein Praktikum auf der Neurochirurgie im Bettenhochhaus der Charité bekommen.
Wir haben Lisa dabei eng begleitet und geschult. Viele von euch haben vielleicht unseren ersten Podcast gehört, Inside Tesla. Im September 2023 haben wir euch mitgenommen auf die Recherchen im Tesla-Werk in Grünheide. Auch dort waren wir undercover und haben schlimme Arbeitsbedingungen, den Umgang mit Mitarbeitern und schwere Umweltvergehen dokumentiert.
Und jetzt Lisa in der Charité. Schon ab dem ersten Tag hat uns Lisa von Szenen erzählt, die uns in der Redaktion erschüttert haben. Sie hat auch Bild- und Tonmaterial mitgebracht, das zeigt, mit welchen Situationen Patienten, ihre Angehörigen, Pfleger, PJler und Ärzte in der Charité jeden Tag umgehen müssen. Die Stimmen der Beteiligten auf dem Undercover-Material sind verfremdet. Wir haben sie im Originalwortlaut mit KI nachsprechen lassen. Wir haben Szenen, die sich über Minuten oder Stunden ziehen, natürlich gerafft und damit hörbar gemacht. Zum einen ist der Ton unglaublich schwer zu verstehen und es raschelt ohrenbetäubend, der Ton ist ja versteckt aufgenommen. Zum anderen, und das ist viel wichtiger, sind die Stimmen auf den Undercover-Aufnahmen ein ganz wichtiger Teil unserer Recherche. Und wir wollen und müssen die Identität der Menschen schützen, die hier zu hören sind. Und gerade weil die Umstände vor Ort so frappierend waren, müssen wir sie veröffentlichen. Wir müssen die Charité damit konfrontieren. Wir müssen recherchieren, woran diese Missstände liegen und was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und die Gesundheitssenatorin von Berlin, Dr. Ina Ciborra, dazu sagen. Die ist übrigens auch Aufsichtsratsvorsitzende in der Charité.
Lisa arbeitet also auf der Neurochirurgie im 15. Stock. Es ist ihr 8. Arbeitstag. Sie ist im Zimmer bei einem Patienten, der seit 3 Wochen auf Station liegt. Wir nennen ihn Joachim Meissner. Eigentlich heißt er anders. Herr Meissner hatte einen Abszess im Kopf. Die OP hat er wohl gut überstanden, aber er braucht einen Blasenkatheter, denn er kann kein Wasser mehr lassen. 2 Pflegerinnen versuchen ihm zu helfen. Nochmal zur Erinnerung, alle diese Stimmen sind mit KI verfremdet.
Herr Meissner, wir nehmen die Urinflasche, ja? Alles gut, Sie können jetzt pullern, ja?
39,6.
Lassen Sie einfach laufen. Sie haben schon wieder Fieber, ne?
Ja.
Sie können ruhig Pipi machen. Es geht in die Flasche. Da passiert nichts. Brauchen Sie keine Angst haben. Und wenn es ins Bett geht, dann ist es auch nicht schlimm. Dann machen wir das Bett frisch. Völlig unwichtig. Herr Meissner, ist Ihnen schlecht? Oder übel? Schwindelig?
Herr Meissner, wissen Sie, wo Sie sind?
Ich hol mal einen Arzt.
Doch Fachärzte, die hier helfen könnten, sind anscheinend beschäftigt. Stattdessen übernimmt eine sogenannte PJlerin den Patienten. Eine PJlerin ist eine Medizinstudentin im praktischen Jahr. Sie hat ihr Studium noch nicht abgeschlossen. Herr Meissner hat fast 40 Fieber. Er wirkt orientierungslos, geschwächt und ist kaum ansprechbar.
Herr Meissner, wissen Sie, wo Sie hier sind?
Nee.
Nee? Was für einen Monat wir haben?
Ich weiß nicht. Bitte, bitte, bitte lasst mich doch.
Als wir dieses Material gesichtet haben, war das so beklemmt. Da liegt Herr Meissner in der Charité und ihm geht es immer schlechter. Jeder von uns im Team kennt jemanden, der in der Charité Patient war oder ist. Ich dachte sofort, kann das auch mir passieren?
Wir haben uns das ja zusammen angeschaut. Und für mich war es kaum zu ertragen. Die Hilflosigkeit dieser Mitarbeiter zu sehen. Du hast dann gesagt, Heise, du musst dir das jetzt anschauen. Herr Meissner hat Fieberschübe, trotz der fiebersenkenden Mittel, die er bekommen hat. Mehrere junge Assistenzärzte kommen hinzu, wie man auf den Aufnahmen sieht. Alle wirken unsicher. Eine Pflegerin ergreift die Initiative. Sie entfernt den alten Katheter, um einen neuen anzulegen. Und plötzlich fängt es an zu bluten.
Und es hört nicht mehr auf.
Beine hoch, bitte. Wir legen jetzt einen Katheter. Sie brauchen nicht aufstehen.
Geht gleich los, Herr Meissner. Sekunde, wir machen alles. Alles gut, alles gut. Bleiben Sie mal entspannt liegen.
Ich kann nicht mehr.
Da müssen die Urologen kommen.
Hallo, hier Neurochirurgie. Ich glaube, Sie haben mit einer Kollegin vorhin gesprochen, wegen einem DK, den wir brauchen, wegen eines neurochirurgischen Patienten, Herr Meissner. Genau. Der blutet auch ziemlich. Also ich persönlich habe einfach relativ wenig Erfahrung mit Dekalegen. Ja, ich verstehe ja, das ist kein Vorwurf. Ich wollte nur sagen, ich bin da jetzt mal zurückhaltend.
Das war einer der Assistenzärzte der Neurochirurgie. Und er ruft in der Urologie an. Genau das, was man von einem verantwortungsbewussten Assistenzarzt eigentlich hören möchte.
Dass Herr Meissner aus dem Harnweg blutet, macht ja alle nervös. Es dauert mehrere Stunden, bis ein Facharzt aus der Urologie endlich einen neuen Katheter setzt. Die eigentliche Ursache sieht auch er anscheinend nicht. Wie ernst die Situation ist, können wir beide nur erahnen. Wir sind ja keine Ärzte.
Deshalb haben wir diese Aufnahmen aus der Charité Dr. Bernd Honschek gezeigt. Er ist Chirurg und war lange Oberarzt am Städtischen Krankenhaus Frankfurt am Main. Er hat sich dann mit einer eigenen chirurgischen Praxis niedergelassen. Er war 40 Jahre lang im Dienst.
Wir haben Dr. Honschek zu Hause in Frankfurt getroffen. Ich selbst habe noch nie in einem Krankenhaus gearbeitet. Also brauchen wir Journalisten einen Experten, der uns die Undercover-Aufnahmen einordnet.
Da saßen wir dann mit ihm. Wir haben ihm auf einem Monitor die Aufnahmen gezeigt. Wir haben ihm erklärt, auf welcher Station wir uns gerade befinden. Seine Reaktion war schon beim Zuschauen bemerkenswert. Er musste gar nichts sagen. Hontschek hat die Augenbrauen hochgezogen, hat mit dem Kopf geschüttelt, die Backen aufgeblasen, hat die Augen aufgerissen. Es machte auf mich den Eindruck, dass er nicht glauben konnte, was ihm da vorgespielt wurde.
Das hat er ja auch mehrmals gesagt.
Und er äußert eine schlimme Vermutung.
Ich bin fassungslos. Das kann doch nicht in einem deutschen Krankenhaus aufgenommen worden sein. Und dass da kein Arzt da ist. Also jedes Lazarett ist besser ausgerüstet. Das verstehe ich überhaupt. Ich kann das nicht verstehen, was ich hier sehe. Eigentlich glaube ich Ihnen das nicht. Aber jemand muss sich mal damit beschäftigen, warum der Mann blutet. Warum hat er 39,6 trotz fiebersenkender Mittel? Das heißt, niemand kümmert sich hier um eine Ursache. Da muss dringend jemand her, der Durchblick hat. Und da ist ja weit und breit niemand. Der hat hohes Fieber, man weiß die Ursache nicht. Das ist eine Sepsis in der Regel. Eine Sepsis ist eine lebensbedrohliche Erkrankung. Da muss man sofort auf die Intensivstation. Dort müssen Ärzte sein, die sich um all das kümmern können. Da gibt's einen zentralen Venenzugang, da gibt's einen Blasenkatheter, eine Ausscheidung und Zufuhr muss bilanziert werden. Und zwar sofort, auf höchstem Niveau. Aber hier fehlt ein Arzt. Hier ist keiner da, der einen Überblick hat. Das kann man auch von einer erfahrenen Schwester oder Pfleger nicht verlangen. Ich habe das nie erlebt. Ich habe das als Arzt nicht erlebt. Ich war über 40 Jahre tätig als Arzt und ich habe das auch als Patient nie erlebt. Sowas kenne ich überhaupt nicht. Das ist eine Katastrophe, was sich da abspielt. Und ich glaube nicht, dass das deutsche Gesundheitswesen repräsentiert.
Sepsis, das hieße Blutvergiftung. Am nächsten Tag hat der Mann wieder gut 40 Fieber. Praktikantin Lisa kommt mit einer Stationsschwester ins Gespräch. Herr Meissners Zustand ist auch hier Thema. Könnte er sich in einer lebensbedrohlichen Situation befinden?
Was hat er mittlerweile? 40 Fieber?
Vor allem, das ist ja schon die ganze Zeit.
Und trotz Wadenwickel?
Ja, auch die Ehefrau meinte so, ich wusste nicht, was ich ihr sagen sollte. Sie meinte, seit 3 Wochen ist sie hier und es geht ihm immer scheiße. Immer schlechter eigentlich.
Ja, und vor allem, welcher Arzt ist denn hier aktuell für uns zuständig?
Die PJler.
Schlimm. Echt schlimm ist das manchmal.
Lisa hat uns später erzählt, wie leid ihr die Pflegerinnen dort taten. Es ist ein Dilemma. Sie sind gut ausgebildet, machen ihren Job richtig gut. Sie merken, dass da etwas nicht stimmt. Und keiner kommt ihnen zu Hilfe. Um das hier mal deutlich zu sagen, die Schwestern, PJler, Ärzte trifft hier keine Schuld. Sie machen, nach dem, was wir gesehen haben, einen unglaublich engagierten Eindruck. Viele reiben sich auf. Oder wie Dr. Hontschek es sagt.
Ich frage mich, wenn ich die Schwestern sehe, warum die nicht hinschmeißen. Das ist doch furchtbar, diesen Beruf auf diese Weise ausüben zu müssen. Das ist sowas von demotivierend schon, wenn man es sieht. Ja? Mhm. Und da soll ich morgens zur Arbeit gehen und mich freuen, dass ich jetzt Menschen helfen kann, dass ich was Gutes tun kann mit meiner Qualifikation oder so. Ich verstehe nicht, wie man das aushält.
Was wir hier auf 3 Stationen recherchiert haben, was uns unsere mutigen Protagonisten offen vor der Kamera gesagt haben, es sind nicht die Angestellten, es ist das System Charité. Das Haus ist krank und das muss sich ändern.
Lisa selbst ist meist allein auf der Station mit Pflegern und Medizinstudenten, den PJlern. Und so probiert sich jetzt der nächste Student an Herrn Meissner. Dem geht es offenbar immer schlechter.
Findest du es stressig, dass ihr als PJler so viel Verantwortung habt, wenn die Ärzte die ganze Zeit im OP sind?
Es ist natürlich nervig. Oder es wäre super cool, wenn einem immer jemand zeigen würde, wie es geht.
Müsst ihr dann immer für alle Sachen, die ihr macht, nach einer Freigabe fragen?
Solange es am Ende gerechtfertigt war und man keinen groben Scheiß verordnet, fragt am Ende keiner nach. Wenn man groben Scheiß verordnet, sind die Leute dann schon nicht mehr so zufrieden.
Dr. Hontschek haben wir auch diese Szene gezeigt.
Der hat was sehr Schönes gesagt. Wenn ich es richtig gemacht habe, ist alles gut. Wenn ich es falsch gemacht habe, gibt's Ärger. Das heißt, es wird hinterher beurteilt, was er gemacht hat. Statt dass er vorher von einem kompetenten Kollegen oder Kollegin gesagt kriegt, du musst jetzt
einen zentralen Zugang legen. Du musst jetzt eine Antibiotika-Kombination anhängen. Der Mann hat überhaupt kein Antibiotikum. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also wenn Sie jetzt behaupten, das sei die Charité, dann glaube ich Ihnen das mal. Aber wenn ich das nur so gesehen hätte, ohne dass mir jemand irgendwas dazu sagt, würde ich sagen, das ist irgendwo, aber nicht in Deutschland. Glaube ich nicht. Aus meiner Sicht hat der Piotr nicht realisiert, dass es um Leben und Tod geht. Er äußert sich da so ganz allgemein, wenn ich das gut mache, kriege ich einen Klaps auf die Schulter, wenn ich das schlecht mache, dann kriege ich einen bisschen Gegenwind und weiter geht's, weil ohne die Piotr geht es ja nicht. Die Piotr ersetzen ja unvorstellbarerweise Ärztinnen und Ärzte, die da eigentlich hingehören, ja.
Und immer wieder bei allen Fällen, die wir hier in diesem Podcast noch aufzeigen werden, fragen wir uns, wo sind die Ärzte? Piotr sind eigentlich hier zum Lernen unter der Anleitung von Ärzten. Eine Pflegerin kommentiert das so.
Das ist, weil die Ärzte nicht auf Station sind. Das ist so doof, ne? Sie sind alle im OP. Ja, ja, ich weiß. Und nur Piotr hier bleiben. Ja, ja. Das musst du auch mal jemandem erzählen, dass hier nur die Studenten für uns zuständig sind.
Also, ein Mann wird operiert, entwickelt später hohes Fieber, das über einen längeren Zeitraum nicht runtergeht. Ein Experte, dem wir die Aufnahmen zeigen, äußert den Verdacht einer Sepsis, die lebensbedrohlich werden kann. Ärzte sind nicht zu erreichen. Piotler, Pfleger und Patienten sind auf sich alleine gestellt. Essa, wir haben die Charité natürlich mit diesen Recherchen konfrontiert.
Sie haben uns über Ihren Anwalt eine Stellungnahme geschickt. Ihr könnt sie auch bei stern.de in der Titelgeschichte nachlesen. Der Link ist in den Shownotes. Oder ihr schaut euch die Doku, die Heise und ich gedreht haben, auf RTL Plus an. Da seht ihr natürlich auch das Undercover-Material und lernt die Reporterinnen Lisa, Mona und Anna kennen. Und auch Marc und Charlotte, unsere Kollegen. Auch das verlinken wir euch in den Folgenotizen. In ihrer Stellungnahme teilt die Charité uns mit, dass
die Darstellung in jeder Hinsicht falsch ist. Die fachübergreifende Behandlung von Patienten erfolgt nach einem klar definierten und eingehaltenen Vorgehen. Jede Abteilung hat einen Arzt vom Dienst, AVD, der rund um die Uhr erreichbar ist. Die Fälle werden nach dem Dringlichkeitsprinzip triagiert und versorgt. Die Behauptung, dass PJler, also praktische Jahrstudenten, anstelle von Ärzten den Patienten untersucht haben, wird oft missverstanden. Es ist wichtig zu betonen, dass PJler unter direkter Aufsicht und Anleitung von erfahrenen Ärzten arbeiten.
Und auf die Frage nach der mutmaßlichen Sepsis, also einer Blutvergiftung, hat die Charité Folgendes geantwortet.
Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der fehlenden Entbindungserklärung von der ärztlichen Schweigepflicht keine Stellung genommen werden kann. Unsere Mandantin hat alle Fälle intensiv geprüft und weist alle Vorwürfe zurück.
Und wie geht's jetzt mit Herrn Meissner weiter?
Mehr als 24 Stunden sind jetzt vergangen. Sein Zustand ist inzwischen so schlecht, dass er auf die Intensivstation kommt. Dieses Briefing, die Übergabe auf die Intensivstation, macht anfangs dann auch noch unsere Undercover-Reporterin selbst. Kein Arzt.
Auf der Intensivstation wird dann erst die vermutete Sepsis behandelt. Hier zählt jede Minute, das hat uns Honschik erklärt. Je länger der Patient nicht behandelt wird, desto größer ist die Gefahr, dass er daran stirbt. Außerdem stellt die Intensivärztin fest, dass dem Patienten ein fiebersenkendes Mittel verabreicht wurde, auf das er bekanntermaßen allergisch reagiert.
Wir haben ihm Paracetamol gegeben und Novalgin hat er auch noch gekriegt. Temperatur liegt bei 39 Grad 6.
Er hat eine Novalgin-Allergie, also nur mal so.
Er hat eine Novalgin-Allergie?
Ja, egal, okay. Der Mann hat eine Novalgin-Allergie und auch eine Diclofenac-Allergie. Das haben wir jetzt einmal alle gehört.
Novalgin-Allergie? Bist du dir sicher?
Da bin ich mir sehr sicher. Die ist hier aufgetreten, deshalb erinnere ich mich ziemlich gut daran. Also, das erklärt auch das Hautkolorit möglicherweise. Ich meine, er hat halt auch Fieber. Na gut, dann haben wir das. Dann verkabeln wir ihn einfach mal, würde ich denken.
Also, eine Allergie gegen Novalgin und dann Novalgin zu geben, bei so einem schwerkranken Mann, der keine Luft mehr kriegt, der fast 40 Fieber hat, also, nee, da möchte ich nichts zu sagen, sonst komme ich in Teufelsküche. Also es ist unglaublich.
Herr Meissner hat sich zum Glück erholt. Wir wissen, dass er wieder nach Hause konnte, was uns alle, besonders Lisa, sehr erleichtert hat. Für den Chirurgen Honschik ist der Fall klar.
Also das, was mich ganz krass hier mir ins Auge springt, ist, dass kein Arzt da ist. Auch wenn er gesucht wird, dass kein Arzt kommt, stundenlang. Und das ist in der Verantwortung einer Klinikleitung. Das nennt man Organisationsversagen, ganz einfach.
Was ist hier nur los? Essa, die Charité ist ein Großunternehmen. Der Name steht für Deutschlands größten Medizinbetrieb, eine Gesundheitsfabrik mit 4 Standorten in Berlin und rund 20.000 Beschäftigten, die im vergangenen Jahr rund 800.000 Patienten ambulant behandelt und 140.000 auf ihren Stationen versorgt haben. Rund 2.700 Ärzte arbeiten an den Kliniken der Charité.
Das Bettenhochhaus in Berlin-Mitte ragt heraus aus der Skyline der Hauptstadt. Genauso herausragend ist ihr Ruf in der Spitzenmedizin. Erst vor wenigen Wochen sorgt die Klinik für eine neue Sensation in der HIV-Heilung. Dr. Honschik?
Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass sie mit solchen Bildern hier anrücken und behaupten, die seien in der Charité aufgenommen. Das macht mich sprachlos, ja.
Heise, weißt du noch, wie wir überhaupt angefangen haben zu recherchieren?
Wir hatten uns ja schon länger mit Krankenhäusern beschäftigt. Der entscheidende Hinweis kam dann tatsächlich von unserer Reporterin Lisa. Sie ist im Netz auf ein Forum gestoßen, in dem sich PJler ausgetauscht haben.
Naja, ausgetauscht ist gut. Sie haben sich massiv über ihre Arbeitsbedingungen beschwert. Da posteten die Leute:
Die Charité ist nicht zu empfehlen. Meidet die Klinik.
Hier lernt man nichts.
Hierbei kann es vorkommen, dass man als PJler sogar andere Studierende aus unteren Semestern auf Station betreut, weil keiner der Ärztinnen Zeit für die Lehre hat.
Denn man sieht keinen einzigen Cent für die Arbeit, die man hier leistet.
Und nicht nur die PJler sind unzufrieden, die Ärzte und Pfleger sind es auch. Denn seit Jahren geht das Charité-Personal auf die Straße. Es kann mir keiner erzählen, dass das niemand mitkriegt.
Nicht mit uns! Wir sind kein Einzelfall!
Wir sind kein Einzelfall!
Und wir wissen alle, das machen wir nicht zum Spaß, sondern für unsere Patienten!
Für unsere Patienten! It's not charity!
Essa, lass uns mal über das Management der Charité sprechen. Über den Vorstand am besten. Die Köpfe, die dem Haus vorstehen. Nach meinem Verständnis ist der Vorstand verantwortlich für die Leitung und Führung eines Betriebes.
Der Vorstandsvorsitzende der Charité heißt Professor Heoka Krömer. Er beschäftigt sich mit der wirtschaftlichen Situation der Charité. Wir hören das in einer internen Videobotschaft an die Belegschaft. Das war 2023. Krömer skizziert den wirtschaftlichen Ausnahmezustand. Wir zitieren daraus.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben Sie in der Vergangenheit in Form dieser direkten Videoansprache regelmäßig über Themen informiert, die uns als Vorstand sehr beschäftigen. Diesmal steht die wirtschaftliche Situation der Charité im Vordergrund, die uns im Vorstand stark beschäftigt und die unser Haus neu herausfordern wird.
Heo Krömer appelliert an seine Mitarbeitenden und er leitet später über zu Professor Martin Kreis. Er ist der Vorstand Krankenversorgung der Charité.
Wir benötigen dabei unbedingt Ihr Mitwirken und Ihr Verständnis dafür, dass wir aktuell verstärkt auf unsere Leistungszahlen achten werden und entsprechende Anpassungen und Maßnahmen treffen. Das Ganze geht nur gemeinsam. Professor Kreis wird Ihnen erste Schritte, die wir im Vorstand beschlossen haben, jetzt konkreter darstellen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aufgrund der von Professor Krömer geschilderten Situation haben wir ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage an der Charité vorgesehen, das an unterschiedlichen Punkten im Teilwirtschaftsplan des Klinikums ansetzt.
Und eine Maßnahme soll sein, so Kreis,
wir möchten damit mehr Leistung ermöglichen, indem wir mehr Betten und OP-Kapazität verfügbar machen.
Das heißt, es müssen noch mehr Patienten behandelt werden und im besten Fall operiert werden. Das heißt aber auch, wenn Ärzte im OP stehen, fehlen sie auf den Stationen.
Müssen deshalb Medizinstudenten wirklich als billige Arbeitskräfte einspringen? Und was hat das für Konsequenzen?
Wir haben ja dann eine zweite Reporterin undercover eingeschleust, Mona. Sie war auf einer anderen Station als Lisa. Wir wollten einen möglichst umfassenden Eindruck gewinnen und keine Momentaufnahme. Mona hat auf der Urologie als Praktikantin angefangen. Und auch sie erlebt, dass sich dort Studenten anscheinend ganz allein um die Patienten kümmern.
Einer ihrer Kolleginnen ist eine junge europäische Austauschstudentin, die über das Erasmus-Programm über Ostern ein Praktikum an der Charité bekommen hat. Mona kommt mit ihr ins Gespräch, fragt sie, was sie alles so macht.
Blutentnahme, Flexüle legen, Katheter raus, Sono und alles, was die Ärzte von mir fragen.
Okay, du läufst ja auch hier immer.
Weil heute ich bin alleine und das ist irgendwie scheiße.
Stimmt, ist der Kollege nicht da?
Die sind alle im Urlaub.
Ach so, wegen Ostern?
Genau. Zuerst, ich bin Italienerin. Ich verstehe einfach nicht, was die Leute mir sagen.
Fremd, ja.
Und heute ist es heute einfach schlimm. Ich bin allein. Und dann ist hier noch 20. Stock. Und das ist auch Urologie für die Privatpatienten. Dann bin ich für den 2. Stock zuständig und auch für die Ambulanz.
Und da bist du auch?
Ja, und auch im 3. Stock im Vorbereitungsbereich bin auch da. Heute ist es blöd.
Das ist aber viel. Bist du morgen auch da?
Ja, da bin ich auch allein.
Sie sei heute nicht nur für eine Station zuständig, sondern angeblich gleich für 3. Essa, wir haben ja auch Bernd Honschick danach gefragt.
Also eine Ärztin oder ein Arzt, der nicht gut Deutsch spricht.
Das geht kann, um eine Studentin.
Kann überhaupt nicht alleine für irgendwas zuständig sein, weil Medizin ist Beziehungsarbeit. Und Beziehung entsteht nur in der Kommunikation, im Gespräch. Es sei denn, Sie haben es mit Bewusstlosen zu tun, ist was anderes. Aber Medizin ist Beziehungsarbeit. Mit jemandem, der kein Deutsch kann, kann man diese Beziehungsarbeit nicht leisten. Ob der jetzt Student ist oder Arzt oder sonst was, egal. Dass das jetzt eine Austauschstudentin ist, also das finde ich so peinlich. Die kommt doch hierher und will schauen, wie wir das machen, wie das geht und nach Hause gehen und sagen, Mensch, da in der Charité, die machen das so toll, das müssen wir unbedingt auch so machen und so weiter. Also die Frau muss doch eigentlich schreiend nach Hause fahren, ja? So ja, würde ich denken,
auch,
ja?
Sie sagt ja auch, das ist ganz schrecklich, ja. Das ist ganz schlimm. Ich bin heute für 3 Stationen zuständig.
Die kann nicht für eine Station zuständig. Also sie erzählen mir dauernd Sachen, wo ich so ganz kurz denke, ich glaube Ihnen das einfach nicht. Das ist dermaßen neben dem, was ich denke, was ein vernünftige Stationsarbeit ist, was ein vernünftiges Gesundheitswesen ist, was eine ärztliche Arbeit ist. Das hat damit ja überhaupt nichts zu tun. Was macht die denn da auf den 3 Stationen? Was macht die denn da?
Zugänge legen, Sonographie. Also sie hat ganz vielfältige Aufgaben.
Aha. Ich würde sagen, sie kann gar nichts machen.
Natürlich müssen wir Bundesminister Karl Lauterbach sprechen und auch die Gesundheitssenatorin Dr. Ina Ciborra.
Hallo Herr Lauterbach.
Hallo.
Manke Heise. Tagchen.
Wir kennen uns ja.
Schön, Sie zu sehen.
Die Reaktion der Politik hört ihr auch noch in diesem Podcast.
Hallo Frau Ciborra.
Hallo.
Manke Heise, Stellenbestimmungstief.
Hallo.
In der nächsten Folge erzählen uns Ärzte und PJler selbst von ihren Erlebnissen. Sie sprechen offen, nicht anonym.
Hat man Angst, wenn man den Dienst beendet, oh Gott, ist heute mir hoffentlich kein Fehler passiert?
Immer.
Ja, ich fühle mich manchmal alleine an der Charité. Und eigentlich nicht nur manchmal, eigentlich ziemlich oft.
Außerdem hört ihr in Folge 2 von Inside Charité, was die Undercover-Reporterinnen noch auf ihren Stationen erlebt haben. Und uns ist es auch gelungen, mit einer Insiderin zu sprechen, einer Führungskraft der Charité, die das Haus wirklich sehr, sehr gut kennt. Auszüge aus den Chats hört ihr in der nächsten Folge.
Und Essa, was sagt die Charité eigentlich, als wir sie auf die Austauschstudentin angesprochen haben? Zitat:
Ihre Informationen und die in Ihren Fragen liegenden Behauptungen sind unzutreffend. In der Charité sind Studierende nicht für ärztliche Aufgaben verantwortlich. Im gesamten Zeitraum Ostern war in der urologischen Klinik keine Erasmus-Austauschstudentin eingeteilt.
Wenn ihr unsere Recherche mit all ihren Facetten auf stern.de lesen wollt oder die TV-Dokumentation auf RTL+, dann klickt auf die Links in der Folgenbeschreibung.
Inside Charité ist eine crossmediale Recherche von Stern und RTL und der Audio Alliance. Mitgewirkt haben Bernhard Albrecht, Moritz Diekentmann, Christian Esser, Manka Heise, Isa von Heil, Sabine Greul, Tina Kaiser, Tim Kickbusch, Maria Mack, Marc Neller, Lisa Plank, Mona Rademacher, Alexander Römer, Anna Schwarzer, Andolin Sonnen und Charlotte Wirth.